Es war ja wieder WWDC, die neue oder die Messe von Apple. Hast du was mitbekommen davon oder ist gar nicht deine Baustelle, oder?
Ich habe ein bisschen mitbekommen, dass mit dem neuen iPhone-Update ein bisschen was in der Haptik passieren soll und dass ziemlich viel AI reinfließen soll. Aber Apple ist ja eher so dein Lieblingsthema.
Genau. Aber genau das sind die interessanten Themen, weil wir hatten ja letztes Jahr war ja das große Hilfe, AI ist das große Thema. Deswegen haben sie letztes Jahr sehr, sehr viel Kram vorgestellt, auf Druck der Community, der Aktionäre etc. Also wir müssen immer uns klar machen, dass der Hauptkonkurrent von Apple ja Google ist mit Android und dass Google leicht besser aufgestellt ist beim Thema AI als Apple. Ich glaube, die These kann man mal in den Raum stellen. Und deswegen war letztes Jahr so ein bisschen Panik. Die haben sehr viele Sachen vorgestellt, darunter auch so als Hauptfeature das smartere Siri. Siri ist ja schon immer eine Vollkatastrophe, soll clever werden, soll LLM unterstützt werden und soll auch deinen ganzen Kontext wissen, also was du an SMS bekommen hast etc., um das alles zu nutzen. So, das war das große Thema. Das haben sie vor einem Jahr vorgestellt für die jetzt aktuelle iOS-Version und das ist stand jetzt noch nicht draußen. Und sie begannen dann dieses Jahr fast schon mit einer Entschuldigung, was für Apple sehr unüblich ist, oder mit einer Erklärung, dass das jetzt nächstes Jahr kommt. Ohne Datum, ohne alles, also weiß ich nicht, 1,5 bis 2 Jahre nach der Erstankündigung. Also sie hängen weiter beim Thema AI und haben deswegen auch jetzt ein bisschen vorgeschoben, die neue Oberfläche, das nennt sich Liquid Glass, sieht alles ein bisschen anders aus, was natürlich dann immer ein schöner Aufhänger ist. Aber das AI-Thema ist so ein bisschen zurückgedrängt worden, ist aber trotzdem noch in ein paar Aspekten am Start, die durchaus interessant sein könnten, auch jetzt aus unserem Blickwinkel.
Erzähl.
Und das Hauptding ist folgendes, es gibt ja ein lokales Modell von Apple auf den iPhones, mit 3 Milliarden, wie nennt sich das, Kontext? Oder also so ein kleines Modell im Vergleich. Was komplett lokal läuft. Und dieses Modell, auf das Modell können in Zukunft auch Entwickler zugreifen. Ohne Kosten, also ohne, dass du irgendwo einen API-Code eingeben musst und was bezahlen musst. Und das ist natürlich durchaus nicht uninteressant. Die Frage ist, ob jetzt dann mit der Veröffentlichung im September, ob eine Welle von Apps kommt, die darauf zugreifen und die damit arbeiten. Ich weiß es nicht, ist der Zug schon abgefahren? Ist es so weit hinten dran, dass es sich gar nicht mehr lohnt? Aber eben, wie gesagt, keine Kosten. Lokales Modell ist durchaus ein Argument, finde ich.
Also ich glaube auch, dass da ganz eigene Vorteile auftauchen, die du bei so einer typischen API halt nicht hast. Und das ist, das spielt schon sowas wie Latenzzeiten spielt schon eine erhebliche Rolle, ne? Also, ich habe in die Notizen geschielt, das Thema Translation ist da drin und sowas dann direkt auf dem Chip vor Ort zu machen, ist natürlich clever. Und wir kommen immer wieder zu meiner Frage zurück, ja? Wo findet AI nachher letztlich so wirklich statt? So, das ist immer noch so meine große Frage. Und wir haben ja auch so dieses Thema mal gehabt, so in der Brille drin oder eben so nah am Device. Also ich glaube, da gibt es schon was. Inwieweit das für Entwickler geöffnet wurde, ich bin da wirklich null informiert. So ähnlich wie die meisten auch, nehme ich eher wahr, dass Apple da doch ein bisschen hinterherhängt bei dem, was sie da wie machen wollen, obwohl die eigentlich, wie soll man sagen, den ersten oder noch einen ersteren Nutzungslayer eigentlich haben und das viel mehr ausspielen können, so könnten, so wie es Google ja eigentlich macht, mit Bravour, muss man ja wirklich sagen. Ne?
Die haben halt die Kontrolle über die Ökosystem, das ist ja, wird ja auch angegriffen, diese Kontrolle aus verschiedenen Ecken von der EU und von Gerichten in den USA etc. Aber solange Android oder Google und Apple entscheiden können, was in die App Stores kommt, ist natürlich immer diese Kontrolle da. Und dann ist ja noch das nächste Layer, du hast natürlich OpenAI auf deinem iPhone, aber das kann nicht zugreifen auf deine Daten. Jetzt sind wir wieder beim Thema Privatsphäre, Datenschutz. Willst du, dass OpenAI deine Bilder einmal durchscrollt? Vielleicht nicht unter Umständen. Und deine Nachrichten etc., da hängen da viele Dinge dran. Und das ist ja ein Nebenaspekt von dem lokalen Modell, dass es eben auch datensicher ist. Und das ist ja schon immer so ein Apple-Argument, was sie aufmachen gegenüber Google und Co. dass es eben, dass die Privatsphäre höher gehängt wird, weil Apple mit Daten einfach kein Geld verdient, schlicht und einfach.
Oder noch weiter gedacht, wie geht das zugange, wenn man noch mehr Recht an den eigenen Daten bekommt und hier nur einen kleinen Datensatz zur Verfügung stellt. Also ich bin gespannt, was da kommt. Also ein paar Sachen sollen ja definitiv schon in dem nächsten Update drin sein.
Was jetzt angekündigt wurde, ist iOS 26, sie haben es vereinheitlicht, das Jahreszahl ist jetzt, was sehr hilfreich ist. In diesem iOS 26, was im September erscheinen wird, ist das ein Feature. Das heißt, die App-Entwickler können jetzt mit der Beta anfangen zu überlegen, weiß ich nicht, als Podcast-App mache ich Transkripte von mir aus, solche Geschichten. Mache ich live, mache ich Übersetzungen von Features beispielsweise durch das LLM, was auf dem System läuft. Also da kommt wahrscheinlich einiges. Ob das jetzt halt dann mithalten kann mit den neuen großen Modellen, ist natürlich sehr fragwürdig. Apple hat auch angekündigt oder ist auch, die haben ein separates Modell, was auf deren Servern läuft, aber dort auch privat angeblich. Da gibt es eine ganzes Ökosystem drumherum, auch das interessant, das aber glaube ich nicht kostenlos nutzbar. Also bleibt spannend auf jeden Fall, es gibt ein paar interessante Features, man kann das als User selber schon steuern, aktuell über diese Kurzbefehle-App, also du kannst dort das LLM wirklich ansprechen und da Daten rausholen. Und ein weiteres Feature, hast du gerade schon angesprochen, was kommen soll, ist halt Live-Übersetzung, was sicherlich sehr, sehr interessant ist. Weil natürlich so ein Smartphone Dokumentationsdevice ist, nicht Dokumentation, sondern Kommunikationsdevice ist. Und sie haben Beispiele gesagt, halt Untertitel, die du siehst, wenn du mit jemandem FaceTimes in deiner Sprache, was natürlich cool ist. Oder im Chat siehst du die Übersetzung gleich beispielsweise. Also rufst an und kriegst dann die Stimme, also wird synchron fast übersetzt durch eine Stimme aus deinem iPhone quasi.
Also da bin ich gespannt. So auf der einen Seite hat man ja den Punkt, wann ist das Feature da und wann sind die Möglichkeiten da? Ist ja nicht so, dass das Feature mit Live-Translation absolut neu ist. Da waren ja auch schon andere vorher dran. Ich frage mich nur mal bei solchen Sachen so, wie lange dauert es, bis die Akzeptanz so groß ist, dass es auch tatsächlich passiert? Also wann ruft uns der chinesische Zulieferer für Hosting-Services an mit einer Translation-App oder wie auch immer? Oder wann sitzt man tatsächlich in solchen Zoom-Calls mit total fremder Sprache, wo das Lernen total abwegig wäre? Also ich bin gespannt drauf. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die extrem zuträglich ist, wenn es eigentlich darum geht, sowas wie den Welthandel zu fördern. Da wollen wir jetzt nicht abgleiten.
Der braucht ja Hilfe im Moment gerade, genau.
Genau. und dieses, dass man die Kamera live nutzen kann für eine Umgebung, das habe ich jetzt bei Google, wurde mir das auch schon irgendwie zweimal ins Gesicht geschlagen in der letzten Woche, oder?
Also natürlich Google auch viel, viel weiter. Also es gibt verschiedene Features, die da reinspielen. Was ich jetzt vorgestellt haben, neu ist eine Screenshot-Funktion, dass du machst einen Screenshot und dann kannst du das auslesen, den Screenshot, und dann zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Websuche machen. Beispiel war natürlich wieder klassisch, du findest Klamotten und kommst da gleich zum Shop. Geht ja immer dann gleich um Kaufen, logischerweise. Aber weiß nicht, ob das so super smart ist, weil der Screenshot ist ja eigentlich eine Krücke. Eigentlich müsste der Bildschirm ja permanent, müsste das Gerät ja permanent den Bildschirm auslesen können. Und dass du jedes Mal wirklich sagst, klick, ich mache jetzt einen Screenshot.
Ah, jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die ich leider nicht recherchiert habe, aber irgendwo vernommen habe. Man soll angeblich jetzt bei ChatGPT seine Produkte hinterlegen können. Ja, also ich weiß nicht, ob da sogar schon ein PPC-Modell dahinter steht, aber man kann auf jeden Fall sagen, ey, ich bin ein Unternehmen sowieso, das sind meine Services, das kosten die, und dann kann man quasi Produktkontext richtig einliefern, was nicht aus dem
Internet heißt, wenn ich dann nach einem Thema suche, dann kriege ich die Ergebnisse von dem, die am meisten bezahlt haben, ChatGPT, oder?
Irgendwo muss bald Geld verdient werden, also ich vermute.
Naja, das sage ich ja schon immer. Du sagst ja, die sammeln einfach Kohle ein. Aber.
eine Sache, wie gesagt, die hatte ich nur kurz vernommen, muss ich selber noch verifizieren, aber ist definitiv mal sinnvoll, danach zu schauen. Denn es ist ja nur die Frage der Zeit, wann sich eben genau solche neuen Kanäle für Bezahlwerbung öffnen und wo sich dann vielleicht so ein Window of Opportunity ergibt, wo man einer noch von den ersten sein kann, die da drauf springen, ja. Also wir waren ja auch dann so die ersten, die so bei Facebook und Google, ja, du kennst die Zeiten auch noch, 1-2 Cent den Klick, ja.
Und es ist ja wirklich in allen Märkten so, dass die werbegetriebenen Modelle viel, viel lukrativer sind als Userzahlen, den $20 im Monat. Netflix geht auch voll auf billige oder Gratis-Accounts und hauen Werbung raus. Und im Moment ist das Ziel, glaube ich, dass sie mit einem bezahlten User nicht weniger verdienen als mit einem Gratis-User als Beispiel. Also es geht, YouTube ist die größte Videoplattform etc. Und bei YouTube ist es auch zum Beispiel so, dass der Anteil von den Leuten, die Premium bezahlen, wahrscheinlich am Umsatz irgendwie 5% ausmacht oder sowas. Und die große Masse, die lässt sich halt berieseln und ist bereit, Werbung anzuschauen offensichtlich. Insofern, ja, bin gespannt.
Also, von Apple gibt es aber noch mehr, ne?
Ja, es sind noch viele Kleinigkeiten. Die Apple-Musik-App kriegt irgendwelche Übersetzungen per KI. Der Image-Breaker und diese katastrophale Bilderstellungs-App haben sie mit ChatGPT jetzt ein bisschen verschmolzen. Es gibt einen Stil, der heißt ChatGPT. Und daneben noch die Apple-Stile. Also das ist ein bisschen eine Bankrotterklärung eigentlich. Es gibt auf der Apple Watch den Workout Buddy, also wenn du joggst, dann sagt der gute Pace und so Zeug. Also natürlich auch hier überall KI-Funktionen rein. Sie fangen jetzt auch langsam an in Xcode, was ja die Entwicklungs-App ist für die iPhone-Apps, KI-Funktionen einzufügen. Dort kann man jetzt aktuell, glaube ich, einfach Modelle von ChatGPT, Claude und so weiter einfach reinhängen. Auch das wollten sie letztes Jahr selber machen. Offensichtlich nicht mit Erfolg. Und jetzt kann man eben auch dort langsam anfangen mit den üblichen Tools, die wir ja kennen. Eben auch dann Vibe-Coding ist es nicht, aber zumindest Code-Completion zu machen und eben ein bisschen stärker damit zu arbeiten. Also insgesamt durchaus ein Fokus auf KI, weniger im Vordergrund als im letzten Jahr, interessanterweise. Und die Unterscheidung ist wie gehabt. Also wir haben das Thema lokal, das Thema Privatsphäre, das Thema Datenschutz und auf der anderen Seite halt weniger mächtig, weniger weitreichend, als es ChatGPT, Gemini, Claude und Co. können. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und die Frage ist dann irgendwann, gibt Apple mehr Zugriff anderen Modellen wie ChatGPT auf deine Daten, damit die auch smarter werden, weil sonst es in 2-3 Jahren so sein wird, dass Android einfach viel, 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 viel besser ist bei diesen Themen, als es das iPhone jemals sein kann.
Und mich würde es auch nicht wundern, wenn OpenAI irgendwann auf die Idee kommen würde, ein Handy rauszubringen.
Sie bringen ja jetzt erstmal irgendwie dieses Umhängeding raus. Das ist war die News vor 2 Wochen. Und Handy ja gerade nicht, weil die müssen ja im Moment sagen, dass Handys scheiße sind, damit sie einen USP haben. In 3 Jahren ist dann anders, dann bringen sie das Handy raus. Jetzt sagen sie ja, Handys sind haben zu viel Einfluss auf uns etc., was ja durchaus auch stimmt. Und die Lösung ist, dass du mit deiner KI redest, die dir um den Hals hängt, wahrscheinlich am Ende. Ja.
Eine Zeit, in der wir uns gerade befinden, finde ich, in Zeiten von Vibe-Coding werden auf einmal Schnittstellen für Normalsterbliche zugänglich. Also das, was andere Tools, was vorher nur Programmierern vorbehalten war, also ganze Software-Systeme beruhen darauf, dass irgendwelche Schnittstellen bedient werden, also Daten eingeholt, vielleicht selbst verarbeitet oder woanders verarbeitet und nochmal Daten irgendwo wieder hingeschickt werden. Und in dieser Vibe-Coding-Hölle, auf die wir uns beide eingelassen haben, da spiele ich sehr viel auch mit der OpenAI-Schnittstelle herum. Also ich habe mir ein Skript gebaut innerhalb von Google Spreadsheets, ein Google App-Skript, was letztlich selbst nicht viel mehr macht als Prompt-Engineering und unterschiedliche Prompts nacheinander abzuarbeiten und abzufrühstücken. Und dort sehe ich live so etwas wie die Kosten von OpenAI, weil ich das eben bediene. Ja, so eine Abfrage kostet dann, keine Ahnung, 5 Cent mal 1 Cent. Ich weiß auch manchmal nicht ganz genau, woran das liegt. Kann aber auch noch nicht so viel sagen, weil ich immer so viel geändert habe an dem Skript. Wie sieht da die Preislage aus und was glaubst du, kommt da in Zukunft auf uns zu?
Es gibt eine Preissenkung. Also wir hatten ja die letzten Wochen immer neue Modelle. Jetzt hat OpenAI wohl die Preise für O3, für das mächtigere Modell, deutlich gesenkt. Deutlich günstiger als Gemini und Claude. Und ich denke, es ist jetzt nicht die Prognose, dass es einen Preiskrieg gibt, ist nicht allzu abwegig, dass jetzt als nächstes eben die API-Preise überall gedrückt werden, weil die stehen natürlich in Konkurrenz alle miteinander, nicht nur bei dem, was wir kennen, die Chatbots, sondern eben auch und vor allem das Hauptbusiness ist ja, glaube ich, dann im Hintergrund eben die API-Zugriffe, die API-Calls und das ist ein ganz knallharter Preiswettbewerb am Ende. Wie viele Tokens kannst du durchjagen, für wie viel Kohle, bei welcher Komplexität wahrscheinlich oder bei welchem Ergebnis? Also,
und auch die Frage, wer da immer so in dem Ping-Pong-Spiel dann wie absahnt. Also ich will gar nicht wissen, wie im Hintergrund, wie das Geschacher läuft, wenn es um Zugriff geht. Also beispielsweise bei der Benutzung der OpenAI API benutze ich auch deren, ich sag mal, Websuche in dem Sinne. Und die stößt bei Google so schnell an die Grenzen. Also die sagen dann, okay, ich mache jetzt eine Google-Suche, aber ich sag mal, 90% der Suchen bei Google, die schlagen halt einfach fehl. Ergo, du müsstest dir jetzt die Google Search API nochmal kaufen, dass du dann diese Funktion auch darüber machst. Übrigens, ein kleiner Ausweg ist hier DuckDuckGo. Also sprich, die Suchmaschine DuckDuckGo hat halt nicht diese, ich sag mal, Limitierungen, die da sind, wenn es merkt, dass es von einem Bot benutzt wird, in dem Sinne. Also ziemlich spannend, auch hier nochmal, du sagst, es geht besonders um O3 und das ist auch mein Lieblingsmodell übrigens, wenn es darum geht, schnell eine Wahrheit zu bekommen, ja, oder schnell sehr stark an der Wahrheit dran zu sein, da ist so ein bisschen mehr Reasoning. Ich finde, es verschwimmt auch immer mehr, also ich habe jetzt nicht jede einzelne News zu O4 im Kopf, aber auch da ist mittlerweile ein bedingtes Reasoning auf jeden Fall schon mit drin. Aber wenn es darum geht, eben mal schnell in der Oberfläche die Wahrheit zu bekommen, O3. Und
weil der Punkt ist hier ja am Ende vor allem, wer kann sich das leisten? ChatGPT sind Meister im Kohle einsammeln, haben wir schon oft genug thematisiert. Die haben die Kohle. Google hat ein Business, was irgendwie 100 Milliarden Dollar Umsatz im ja abwirft, die haben auch kein Problem. Die lassen selbstfahrende Autos irgendwo rumlaufen und versenken da ein paar Milliarden und versenken hier ein paar Milliarden. Claude ist, glaube ich, nicht so gut beim Kohle einsammeln, nach meinem Gefühl, oder? Von den Bewertungen her?
Ich will nicht sagen, aber der Name ist so dingens, dass die Probleme beim Kohle einsammeln, da habe ich auch ganz große Zweifel dran, weil wenn du dir anschaust, wieso gerade da die VC-Welt ist, insbesondere die Großen kriegen einfacher das Geld. Und auch wenn du so Gesamtvolumen, da hat sich quasi so mit OpenAI und den ganzen Sachen drumherum fast eine eigene Investmentklasse gebildet, wo irgendwie das Wort Venture Capital schon irgendwie, wenn du 30 Milliarden irgendwo reinpackst als VC Investment, lass es auch eine Series C sein. Wo ist da noch dieses, also früher bist du mit ein paar hundert Millionen an die Börse gegangen und jetzt machst du irgendwie so eine mittlere Finanzierungsrunde für 30 Milliarden. Das ist irgendwie ein bisschen verschoben. Ich weiß also nicht, ob die Probleme hätten oder irgendwie sowas beim Geld einsammeln gefühlt.
Ich glaube schon, dass das OpenAI natürlich jetzt hier einfach das Geld auf dem Konto hat und das machen kann. Google macht es sowieso, weil die brauchen im Moment nicht die Umsatzquelle Gemini. Insofern wäre das für mich wieder ein Argument, dass es noch stärker hinausläuft auf OpenAI versus Google in den nächsten Jahren und dass die anderen vielleicht eine Nische suchen müssen. Also ich bin ein großer Fan von Claude, habe ich ja mehrfach schon hier thematisiert.
Kann ich aber es
ist vielleicht irgendwann dann echt nur ein bisschen so ein Nischending oder ein Liebhaber-LM, keine Ahnung. Aber kein Massending, wenn sie da nicht mithalten mit dem Pricing am Ende, weil letzten Endes zahlst du dann für die API 5 oder 10 Mal mehr, nur weil das Modell ein bisschen besser ist? Wahrscheinlich nicht.
Nee, das nicht. Und das wird auch so austauschbar. Das siehst du schon bei solchen Systemen, so wie LangDock oder N8N oder so, wo das für den, ja, das Modell ist, wird immer irrelevanter. Gibt es übrigens beim E-Mail-Marketing auch Kunden, die so viele Millionen von E-Mails versenden, die die gesamte Infrastruktur selber halten, wo es denen nur noch darum geht, billig die E-Mails rauszupusten. Gibt es nicht viele, aber die gibt es tatsächlich auch. Und so geht es hier auch darum, dass irgendwann die großen Verbraucher halt einfach sich überlegen, okay, wo kann ich günstiger rangehen? Wo lohnt es sich vielleicht sogar mal, einen eigenen Server hinzustellen? Oder welche Sachen kann ich auf dem Endgerät lösen, wie es auch bei Apple vielleicht die Richtung ist?
Zum
Und ich
Beispiel, genau.
vermute, man kann mehr auf den Endgeräten lösen, als man denkt.
Da wird wahrscheinlich irgendwie bei Android wird eine Weiche irgendwann laufen, das machst du lokal, das machst du auf dem Server etc. Aber wir wollten eigentlich sprechen über Business, Geschäftsideen, oder?
Genau. Und zwar zum Thema KI. Da tun sich natürlich viele, viele Geschäftsmöglichkeiten auf. Und du selber bist auch fleißig am Implementieren. Du nutzt schon AI, um Umsatz zu machen. Und ich glaube, hier sind viele Zuschauer mit dabei, die sich vielleicht auch schon das ein oder andere Offensichtliche denken, aber die sich über gute Ideen freuen. Und wir haben hier ein paar Sachen zusammengetragen. Vornehmlich ich habe den Teil zusammengetragen. Aber hier geht es darum, dass wir so ein paar Anregungen und Ideen geben, was gerade so offensichtlich ist oder was auch vielleicht mal so ein bisschen gewagtere Punkte sind. Wir halten uns nicht zu lange auf pro Idee, aber wir beginnen mit AI-Idee Nummer 1, die so offensichtlich ist, wo es mir selbst in den Fingern juckt, weil das ist eine Sache, wo ich denke, hierfür würde ich gerne das Cold Calling Vertriebsteam leiten, ja, weil das ist der Rücklauf wird besser sein als bei ungefähr allem anderen, was man gerade anbieten wird. Und das ist das Thema KI-Beratung, Services, also Outsourcing Services und Implementierung. Ganz einfach bei den Unternehmen anrufen. Hey, seid ihr gerade dabei oder wollt ihr AI in euer Business implementieren? Ja, nein, nein, klack, nein, klack, nein, klack, ja. Okay, lass uns reden. Und ich wette, auch wenn die Abschlussquote hinten raus jetzt vielleicht nicht ganz, ganz so hoch ist, aber es gibt, glaube ich, kaum eine Dienstleistung, mit der man einfacher in ein Opening kommt, wenn man kalt irgendwelche Firmen anruft und auch mutmaßlich, ich weiß nicht, wie die Leadpreise sind, aber die Leadpreise im Agenturbereich, die sind ja generell nicht billig. Ich glaube jetzt nicht, dass hier ein Lead jetzt dreimal so günstig da ist oder vermutlich hat sich das auch schon alles aufgehoben, aber nichtsdestotrotz bin ich da auch ein bisschen in die Zahlen eingestiegen und so. Und eine sichere Wette ist dieses Thema KI-Beratung. Und das hat ja auch Ausgestaltungen in allen möglichen Bereichen. Also man kann ja immer so seine eigene Expertise nehmen, die mit KI kombinieren. Das muss jetzt ja nicht immer so wie bei uns Neukundengewinnung und Marketing sein. Die Welt ist viel, viel größer da draußen. Und ich glaube, da geht richtig eine Menge. Hast du da schon mal einen Blick drauf geworfen oder schon mal sympathisiert?
Ja, schon. Es ist ja ein bisschen so, wie als wir angefangen haben mit Thema Digitalisierung. Du brauchst eine Webseite und so Spirenzchen als Business, was natürlich selbstverständlich ist, was es aber damals nicht war, logischerweise, wo man wirklich noch offene Türen eingerannt hat, wenn man gesagt hat, du musst mal im Web erscheinen, du musst mal bei Google gelistet werden mit deinem lokalen Business. Und so ist es jetzt, denke ich, hier genauso. Man kann in die Unternehmen rangehen und kann denen Dienstleistungen anbieten. Jeder Unternehmer fährt ab auf weniger reinstecken, mehr rausbekommen. Also einfach Automatisierung und das natürlich rennt man hier offene Türen ein. Und wenn man hier zuhört und eine Grundahnung hat, vielleicht ist man noch kein Vollexperte beim Thema KI, aber das ist wieder der Blinde und der Einäugigen. Dieses alte Thema, wenn man ein bisschen vor dem klassischen Unternehmer voraus ist bei dem Thema und dem helfen kann, dann hat man eine Dienstleistung, die man anbieten kann, letzten Endes.
Also die Frage ist ja auch, wie sehr kann wer wie Experte sein in welcher Zeit? Das ist so ein neues Thema. Also, wenn jetzt einer sich hinstellt und sagt, ich weiß genau, wie die KI-Welt heute in 5 Jahren aussieht und so, das ist für mich das wären für mich sehr, sehr gewagte Aussagen. Und man ist oftmals, viele Leute sind sich über eine Sache nicht bewusst, und zwar, wenn ich mich nur 2 Wochen intensiv mit einem Thema befasse und dazu 1 oder 2 Bücher lese und mir ein paar Stunden Videos anschaue, dann bin ich weiter als 98% von allen anderen Leuten überhaupt da. Und die restlichen 2%, die macht man wett mit normalem Menschenverstand. Ja, also auch da geht's ja wirklich nur darum, jetzt will ich nicht über die Umsetzung sprechen, weil wie Beratung umgesetzt wird, da gibt es ganz unterschiedliche Klassen. Aber wenn man sich nur hinstellt und sagt, ey, du hast das Thema KI bei dir auf dem Zettel, ich habe hier Betrag X und ich bin beispielsweise deine outgesourcete KI-Agentur oder dein outgesourceter Innovationsberater und wie auch immer. Und ich glaube, es gibt kaum ein Thema, nicht nur, wo die Kundengewinnung aktuell verhältnismäßig einfach ist, sondern wo man auch so schnell für Quick Wins sorgen kann. Also man wird so schnell irgendetwas da haben, irgendeinen Prozess, irgendeinen AI-Mitarbeiter oder irgendwie sowas, wo man sagt, okay, guck mal,
ein Chatbot
für die Webseite, was weiß ich. Also man kriegt ziemlich viel hin, und wenn man denen nur dabei hilft, zu implementieren und diese Phase zu nutzen, die jetzt gerade passiert, nämlich ein riesiger Wissenstransfer von den Agenturen hin zu den Unternehmen selbst. Also das, und dabei bei der Implementierung hilft, dabei kann man sehr, sehr wenig falsch machen. Beratung und Service hat noch weiter den Riesenvorteil. Ich benötige fast nichts, um loszulegen. Und das Geld, was reinkommt, gehört immerhin mir. Ja. Also, Tipp Nummer 1. Services und Beratungen rund um das Thema AI. Tipp Nummer 2. Auch hier bei uns im Podcast gefeiert ohne Ende, und wir beide sind große Fans und auch sowieso schon länger dabei. Der Einstieg in den Bereich Software war noch nie so einfach wie jetzt. Wir wollen es auch nicht, ich sag mal, übertrieben einfach darstellen. Du hast diese letzten 5%, wenn du irgendwas bauen willst, und du setzt dich damit auseinander, und es dauert meistens doch ein bisschen länger, als man denkt. Aber auch da, wenn man ein bisschen frustresistent ist, dann kommt man selbst schon sehr weit. Und wenn man, ich wette, da bildet sich auch bald ein Dienstleisternetzwerk um diese Tools herum, die einem dafür wirklich kleines Geld helfen. Also es war noch nie einfacher, eine Software zu machen. Und auch hier nochmal unsere Tipps im Schnelldurchgang dazu. Wenn man sich überlegt, in welchem Framework diese Software gebaut wird, also wo findet diese Software statt, dann hat man damit schon mal ganz viel totgeschlagen. Ja, also Thema WordPress-Plugins, das ist immer noch eine riesige Welt. Ich habe mich zum Beispiel bei der Nutzung mit Lovable und Drupal, habe ich mich gefragt, warum gibt es nicht schon längst irgendwie ein Drupal-Plugin oder vermutlich ein Lovable-WordPress-Plugin, wo ich die Seite bauen kann, und ich kann sie dann einfach in meinem eigenen WordPress speichern. Also irgendwie... Also würde total Sinn machen, meiner Meinung nach.
Ja, absolut.
Selbst ich kann damit relativ schöne Landingpages bauen, was durchaus ausreicht für die PPC-Maßnahmen und so, die wir machen würden. Also wir haben gerade so ein Window of Opportunity, wo quasi alle ermächtigt sind, eine Software zu bauen, theoretisch für irgendwelche Anwendungsfälle, es aber noch nicht so viele gemacht haben, und man einen riesigen Vorsprung hätte, wenn man jetzt einfach nicht so lange wartet. Und auch beim Thema Software, wenn man hier den Gedanken hat, hey, ein bisschen nischig zu denken. Also dass man sagt, so nicht so wie Quentin, wir haben hier ein CRM für Unternehmer, sondern eher so, hey, hier ist eine Lösung für den Großhandel für Friseure. Ich übertreibe jetzt, aber solche Nischenanwendungen, die sind super. Meiner Meinung
nach. Und halt auf irgendwas aufsetzen, was es schon gibt, wie du gesagt hast. Eine Chrome-Extension ist, glaube ich, echt ein schönes erstes Projekt. Das ist überschaubar. Man kann das auf einen Klick aktivieren. Man kann auch durchaus sich den Entwickler-Account bei Google holen, kostet glaube ich $5 und das dann wirklich auch einreichen, wenn es läuft. Ich glaube, die prüfen nur auf Missbrauch, Spam und so Zeug. Und das heißt, jede Extension kann auch durchaus in dem Shop erscheinen am Ende. Aber die Schwelle, wenn ich irgendeine Idee habe, irgendeine Erleichterung, irgendwas, wie du gemacht hast, wo ich permanent immer das Gleiche ausfülle, wenn es andere auch haben, habe ich relativ schnell eine Chrome-Erweiterung und habe mein erstes Softwareprojekt. War bei uns beiden ja, glaube ich, mit das Erste, was wirklich auch funktional ist und auch wirklich eine Funktion hat und auch benutzt wird und nicht nur in Anführungsstrichen halt so ein Projekt, um mal zu gucken, was geht.
Du hast das Wichtigste dazu gesagt, was wirklich auch benutzt wird. Und ich fühle mich irgendwie so, dadurch, dass man so ein paar kleine Hürden schon genommen hat, ja, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen so wie Superpowers. Das sind Superkräfte, die man hier
absolut
in seinem eigenen Tun einbauen kann. Und ich freue mich auch schon auf die Zeit, wo das hinläuft. Ich habe gestern mal so den Moment gehabt, drüber nachzudenken. Wo läuft das alles hin? Also wo, wenn du jegliches an Aufgabe quasi von einer AI erledigen lassen kannst, das wäre ja so das Endding. Ja, es gibt, in die Toilette greift die AI noch nicht, aber so ganz, ganz viele Sachen wirst du von der AI erledigen lassen. So, wo liegt dann die Aufgabe? Und ich glaube, die ganz langfristige Aufgabe für Unternehmer, die wir es sind, wird noch viel abstrakter. Es geht fast nur noch ums Allokieren von Geld. Oder allokieren der eigenen Ressourcen, die vielleicht was dazu beitragen. Also es wird total eine spannendere Welt, auch heute in 5 Jahren, wenn man sagt, okay, baue mir mal einen Funnel, Enter, und jetzt hat man seinen Funnel da fertig und alles ist schon erledigt. Dann hat quasi jeder alles irgendwie verfügbar, aber gefüttert werden und eben benutzt werden muss es dennoch. Also
Ich glaube, es geht auch um die Ideen. In der Vergangenheit hätte ich ja gesagt, oder ist ja anders, dass man das sagt, Ideen sind schön und gut, aber die Umsetzung ist der entscheidende Punkt. Du musst es auch machen. So ist es immer noch, aber die Umsetzungsschwelle sinkt, der Aufwand sinkt. Das heißt, die guten Ideen sind vielleicht umso wichtiger. Und da sehe ich dann auch für einen Unternehmer in Zukunft, vielleicht auch mit unserer Erfahrung, dass wir noch irgendwas zu tun haben, ist durchaus nicht uninteressant, eben Ideen zu entwickeln, die dann eben funktionieren mit Hilfe von KI-Tools beispielsweise.
Die anderen Ideen schlagen. Sehr guter Gedanke. Indirekt AI, ein indirektes AI-Projekt wäre auch, damit sind wir jetzt bei Geschäftsidee Nummer 3, dass man Full AI-Mode geht in einer gewissen Branche, die ziemlich sicher Probleme hat bei der Implementierung über einen gewissen Zeitraum, weil sie einfach traditionell ein bisschen altbacken sind oder wie auch immer. Ich komme da drauf, weil ich bin ja in der Videoausspielung von Y Combinator, dem amerikanischen Investment Accelerator, und die geben immer Promo-Videos raus, für was die Gründer suchen. Also die machen sich auch schon so ein bisschen Gedanken darum, wo wollen wir jetzt eigentlich das Geld reinstecken? Und dann machen sie Werbung dafür, dass sie dann auch die richtigen Gründer-Leads bekommen. Und eine Sache, und das ist so ein richtiger Paradigmen-Shift in der Venture-Capital-Welt. Grundsätzlich ist ja fast alles, was gefördert wurde, Software gewesen. Ob es eine Plattform-Software ist, aber es ist mit Venture-Capital und Software geht einher. Und hier ist es auch Software-Anwendung, worauf es hinausläuft. Aber die suchen gerade nach Leuten, die einfach einen gewissen Beruf oder eine gewisse Tätigkeit voll auf AI setzen wollen, um die Leute dann so zu schlagen. Also, dass man sagt, okay, wir haben das Thema Jura und Recht, ja, und jetzt könnte man einen AI-Bot bauen, der das und das macht. Aber man kann auch irgendwie versuchen, umgekehrt die gesamten Prozesse einfach vollkommen auf AI zu setzen, wo es geht, und davon dann zu profitieren. Beispielsweise, keine Ahnung, im Bau, in der Logistik, im Handwerk. Also genau solche Sachen, da suchen die jetzt gerade, wo sie Geld reinstecken. Und im Prinzip machen sie dann nichts anderes, als Geld in einen Steuerberater zu investieren, der sagt, okay, ich schöpfe jetzt einfach mal alles aus, was da ist. Okay, das war Schritt Nummer 3, Strategie Nummer 3. Nun kommen wir zu Nummer 4 und auch super für die ganzen Nicht-Techniker unter uns. Die sagen auch, ich hole einfach nur das raus aus den Tools, die bereits da sind. Und eine Sache, wo es wirklich große Chancen gibt und die natürlich für uns im Bereich Marketing mit einer der offensichtlichsten ist, ist das Thema Content-Produktion mit AI. Und hier gibt's die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ich sag mal, im allereinfachsten Fall kann ich es wieder als Agentur machen, dass ich sage, hey, du liebes Unternehmen, ich übernehme die gesamte Content-Erstellung für dich, alles, was irgendwo gepostet werden muss. Ich schreibe dir die Videoskripte, mache ich alles mit AI, kostet dich 800 Euro im Monat und du hast beim Thema Content überhaupt gar kein Problem mehr. Einfach schnell zu machen, aber es gibt auch, glaube ich, so ein paar Sachen, die so ein bisschen cleverer sind, die interessant und im Kommen sind und wo es auch tolle Erfolgsgeschichten gibt. Das sind AI-Avatare für Social Media und eben das, was man damit machen kann. Also ich habe den Namen vergessen auf Instagram, da gibt es schon wirklich welche, die große Werbeverträge anziehen. Aber eine Sache, die hier eigentlich sogar separat stehen könnte und die, ich sag dir, in unserer Make-Money-Online-Branche demnächst noch fett gefeiert werden wird, das wird dieses Thema Faceless AI-Content-Generierung sein. Also sprich, man produziert ein Skript für ein Video, lässt sich das schreiben mit OpenAI, lässt sich den Ton auswerfen von 11 Labs oder HeyGen, hat man gleich ein Video-Avatar dran und dann veröffentlicht man das. Ich hatte auch schon in der letzten Ausgabe erzählt, dass meine eigene Akzeptanz für AI-Stimmen wächst und wächst und ich bin selber in so ein Ding reingehuckt worden, wo die Titel sind Boring History to Fall Asleep oder so. Also irgendwelche.
Kenn ich auch bei YouTube. Echt?
Ja, du kennst es auch. Krass, ne? Und das ist.
Ist bei mir aufgepoppt. Hab noch nie reingeschaut, aber ist bei mir auch im Algorithmus aufgepoppt, ja.
Und das ist genau das. Das ist so eine perfekte AI-Stimme dazu gewählt. Der veröffentlicht jeden Tag 2,5 Stunden.
Naja, klar. Stoff gibt es ja genug, glaube ich.
Stoff gibt es genug. Und wenn du jetzt mal überlegst, was gehört dazu? Wie kannst du das eigentlich auch durch einen Agent voll lösen? Im krassesten Fall sitzt da fast keiner mehr und die Videos werden jeden Tag...
Das wäre ja so ein N-A-D-N-Prozess am Ende, genau. Oder? Gerade bei YouTube, bei Social Media ist es ein bisschen schwierig mit dann Veröffentlichen alles auf Klick. Teilweise ein bisschen... Bisschen tricky, aber bei YouTube kannst du locker mit so einem Prozess 2 Videos am Tag raushauen. Voll automatisiert oder fast voll automatisiert.
Yep, und das wird eine Sache sein, die kommt. Und da wird auch genau das passieren, wie es eben passiert. Da ist ein ganzer Haufen von Leuten da, die merken nicht, dass das eine AI-Stimme ist. Die merken unter Umständen nicht mal, wenn es eine schlechte AI-Stimme ist, aber es ist ja mittlerweile schon bei der ganz normalen ChatGPT-Audio-Nutzung ist die AI-Qualität ja schon mega geworden die letzte Zeit. Also ich habe es gestern mal so ein bisschen ausprobiert.
Das Level bei YouTube an Video ist ja auch teilweise nicht so hoch. Da ist wahrscheinlich eine AI-Stimme noch oftmals besser als der echte Sprecher.
Nicht unmöglich, nicht unmöglich. Ja, genau. Also Thema Content-Erstellung. Riesending, muss man sich nur mit befassen, muss man Anwender sein, muss man eintauchen für seine bestimmten Bereiche, aber auch eine Riesenmöglichkeit.
Man kann tatsächlich die Prozesse komplett automatisieren, und ich glaube, dass das eine große, große Möglichkeit ist für die Leute, Content zu produzieren. Man kann über den Preis argumentieren. Wir würden wahrscheinlich immer abraten, mit Niedrigpreisen zu arbeiten. Normalerweise würde man sagen, lieber Premium-Positionierung. Aber in dem Fall, wenn ich weiß, was ich leisten kann, wenn ich vielleicht ein paar gute Custom-GPTs habe oder komplette Prozesse, die ich durchjagen kann, kann ich natürlich auch klassische Agenturen deutlich unterbieten. Und kann es vielleicht sogar sagen, das ist KI unterstützt, wie auch immer, immer noch von Unternehmer besser als selber die KI zu bedienen oftmals. Wenn das meine Leistung ist am Ende, dann ist das meine Leistung.
das Video drüber gesehen zu diesem Punkt. Auf der einen Seite ist der Zugang zu selbstgebauter Software immer einfacher und immer einfacher. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, es wollen sich halt viele Leute den Stress auch nicht geben. Und so ist das auch bei der Content-Erstellung. Die sagen, okay, absolut, ich bin Unternehmer, ich habe da einen Preis daneben. Haken dran, weiter. Ja. Kommen wir noch mal ein bisschen zu den anspruchsvolleren und gewagteren Ideen. Hier habe ich immer noch eine Sache im Kopf und ich arbeite noch immer dran, ja. Also ich arbeite noch immer dran. Ich habe genau genommen sogar schon zweimal gepitcht und einmal eigentlich eine mündliche Zusage. Ich bin gespannt. Aber ich habe immer noch die Fantasie, einer AI Geld in die Hand zu geben. Und so glaube ich, dass einer dieser Geschäftsideen im Bereich AI durchaus das sein könnte, wenn man sich so etwas baut wie einen Trading-Bot, aber nicht für Finanzprodukte, sondern für ganz normale Produkte. Vielleicht findet man noch irgendwelche Services, die man resellen kann. Aber ich breche das mal runter. Es gibt ja so gewisse Sachen, die haben einfach einen Marktwert. Ja, also nehmen wir mal ein Auto als Beispiel. Man weiß, man kann in der Liste gucken, ein Auto mit dem und dem Jahrgang und den Eigenschaften und so gut erhalten, hat ungefähr den Wert. Demzufolge weiß eine AI auch, zu welchem Preis sie einkaufen könnte, um immer noch profitabel zu verkaufen. Und wenn du dir überlegst, so mit eBay beziehungsweise eBay Kleinanzeigen, welche Art von Kommunikation zur Verkaufsanbahnung dazugehört, dann sind das eigentlich Sachen, die kann man vereinfachen. Die erste Frage, die der Bot schreibt, ist, kannst du billiger?
Meine erste Frage, wer verpackt denn den Kram und schickt den an den Empfänger und wer kümmert sich um die Rückläufer und den ganzen Scheiß? Aber ja.
Also, auch da, erstmal Punkt Nummer 1, Human Assisted AI. Und ich wette, genau für solche Sachen gibt es Fulfillment-Dienstleister, wo du genau das abklären kannst, dass du sagen kannst, ey, du nimmst für mich die Pakete entgegen und du stellst das für mich ein. Steht ja letztlich auch nur ein Preis daneben und da findet man Leute. Zudem gibt es sicherlich auch digitale Güter, wo man das Thema ein- und verpacken oder so gar nicht hätte. Also vereinfacht gesagt, Handelsagents. Also ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann werden wir angerufen von einer AI oder angesprochen und man wird vielleicht nicht gefragt, willst du was kaufen? Das passiert ja jetzt schon im Spam und bla bla bla. Sondern willst du mir das verkaufen, was du hast? Und dann wissen wir reden mit der AI und dann verhandeln wir auf einmal mit der AI. Bin mir sicher, dass das kommt. Auf dieser MCP-Ebene, da kommt das ja, da passiert das dann ja alles sowieso schon elektronisch und so weiter. Also, ich finde, das ist ein mega interessantes Thema. Vielleicht bin ich damit alleine von allen Leuten, die zuhören, ja. Aber dieser Gedanke, was ich auf, es gibt ja schon, ich sag mal, Finanztrading-Spots mit AI-Unterstützung schon immer. Ja. Und der Grundgedanke, der sich auf ein nicht so schnell handelndes Gut abzielt, das ist bestimmt eine machbare Sache. Ja? So.
Absolut.
Noch eine weitere Sache, die, wo ich übrigens ein bisschen drauf gekommen bin, um das hier als Business-Idee zu pitchen, ist, dass ich deinetwegen auf irgendeinem Perry Belcher Newsletter bin und er und ich habe den 50 Seiten Werbetext nicht gelesen, aber nur aus der Headline las es sich für mich genau nach dem, was ich jetzt hier sage, und zwar Service Reselling. Wir haben auf der einen Seite, wir sprachen ja schon darüber, dass Thema Beratungen und Services verkaufen eine gute Idee wären. Da wäre dann die Annahme, dass man das selber macht in irgendeiner Form. Aber die Leute, die sich hier beispielsweise nur auf den Verkauf konzentrieren, nur auf die Lead-Generierung konzentrieren, die finden Partner, die das Fulfillment übernehmen für 50% des Umsatzes. Ich wette, je nachdem, wie man das ausgestaltet, sogar für noch weniger des Umsatzes. Wie man das ausmacht, ist ja eine Sache, aber es gibt auf der einen Seite den Bedarf. Dann gibt es die Dienstleister, die wenig Ahnung haben vom Verkauf. Und es muss diese Person dazwischen geben, die eigentlich diesen Plattformgedanken ausarbeitet, beziehungsweise hier ja ein Arbitrage in den stündlichen Kosten, die man irgendwie in Rechnung stellen kann, sieht und ausmacht. Hast du die Mail auch von Perry gesehen?
Ich glaube, diese gerade nicht, aber der macht ja viele, viele verschiedene Sachen immer und hat immer smarte Ideen. Also da kann man sich auf jeden Fall inspirieren lassen, definitiv.
Noch eine weitere Sache, wo ich, die fast das gleiche Ding trifft, aber wo ich auch glaube, wo man kleine Apps schreiben könnte, vielleicht mit Scrapy, vielleicht kleine Apps, die auch stumpf den eigenen Browser bedienen. Also ich glaube, die Mischung aus einer Chrome-Erweiterung und dem Tool, wo wir, ich glaube, in Folge 2 oder 3 Mal drüber gesprochen hatten, Browser Use, die das übrigens Open Source zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass man sich vielleicht viel ungebändigtere Operator jetzt schon ziemlich einfach selber bauen könnte, wenn man das wollte.
Wir sollten das Thema die nächsten Folgen auch nochmal angucken. Es gibt da diverse neue Entwicklungen, genau bei dem in dem Browser-Steuerungsding. Es gibt Nano-Browser, habe ich auf meiner Liste, um anzugucken. Eine Open-Source Chrome-Extension for AI-Powered Web Automation. Genau. Exactly that. Nanobrowser.ai. Open Source scheinbar, also dann wahrscheinlich muss man seinen LLM dann API-Key reinhauen.
N8N ist auch Open Source und ist irgendwie eine Witzlizenz. Also ich bin gespannt, welche Lizenz, aber ist ja schon mal geil. Okay, werde ich mir auch auf jeden Fall reinziehen.
Genau. Wollte mal wieder mal thematisieren. Ich glaube, da ist sicherlich sehr, sehr viel Potenzial, gerade bei den Sachen, die du hier gesagt hast. Also eBay etc. ist natürlich immer am Ende die Frage, wie steuere ich das? Ich meine, es gibt eBay-Sniper-Bots, gibt es ja schon immer, die dann in der letzten Sekunde noch schnell die Kohle kaufen und werden natürlich auch bekämpft von eBay, wenn es irgendwie geht. Aber genau dieses Ding, das am Browser zu steuern, Plattformen zu steuern, auszulesen, auszuwerten, da ist sicherlich sehr, sehr viel Potenzial.
Ja. Also, Produktsniper, Apps und Agents. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema. Du feierst die Party auch gut, aber sie ist so klar. Und wir sind nicht bei dem Punkt, wo jeder Unternehmer das einfach zugänglich hat, irgendwo als Bibliothek. Das Thema AI-Mitarbeiter und AI-Berater. Mit welchem Vermarktungsweg auch immer, ja. Also ich kann mir so einen Mitarbeiter bauen, den ich für 300 Euro im Monat verkaufe, den ich für 5 Euro im Monat verkaufe, den ich als Grund für einen kostenlosen Eintrag nehme oder wo ich sage, ich implementiere den hier letztlich auch bei dir und schleife dir den zu auf dein Unternehmen. Genau. Aber genau,
das kann anfangen mit dem Custom-GPT beispielsweise bis hin zum Automatisierungstool, was man als Mitarbeiter verkauft. Aber das Framing als Mitarbeiter ist natürlich sehr interessant, weil du hast gleich wieder das Thema, was würde mich Mitarbeiter sonst kosten? Du kannst den Leuten vermitteln, was es bedeutet. Und das hilft natürlich sehr, sehr beim dann auch Verkaufen, logischerweise.
Okay, das war's.
Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Viel Spaß. Wir freuen uns auf viele Unternehmungen im KI-Bereich. Ciao.